Fahren Sie vielleicht in die Türkei? Dann möchte ich Ihnen etwas mitgeben. Griechenland kennen viele von uns von Urlaubs- und Besichtigungsreisen. Weniger bekannt ist, dass die Griechen auch an der türkischen Westküste Städte gründet. Neben Pergamon und Troja war Ephesus eine der ganz bedeutendsten und großen Metropolen. Ephesus auf Griechisch und Ephesus auf Lateinisch, in der Landschaft Ionien gelegen, war im Altertum eine der ältesten, größten und bedeutendsten griechischen Städte Kleinasiens und beherbergte mit dem Tempel der Artemis eines der sieben Weltwunder. In der Antike lag die Stadt direkt am Meer. Durch Sedimentation sowie klimatische und seismische Veränderungen verschob sich die Küstenlinie im Lauf der Zeit nach Westen, sodass sich die Reste der Stadt heute mehrere Kilometer landeinwärts befinden. Die Ruinen von Ephesus liegen heute in der Nähe von Seldschuk, ungefähr 70 Kilometer südlich von Izmir, an der türkischen Westküste. Der türkische Name des heutigen Ausgrabungsortes ist Efes. Sowohl der Name Ephesus als auch die ursprüngliche Besiedelung stammten aus vorgriechischer Zeit. Die ältesten Zeugnisse für die Anwesenheit von Menschen im Bereich der späteren Stadt Ephesus gehen bis in die Zeit um 5000 vor Christi zurück. Etwa im 10. vorchristlichen Jahrhundert begann die Besiedlung durch ionische Griechen. Der Sage nach hat Androklos, König von Attika, die Stadt gegründet. 334 vor Christus stand Alexander der Große vor der Stadt. Ephesus war eine der bedeutendsten und mit über 200.000 Einwohnern auch eine der größten Städte des Römischen Reiches und Sitz des Statthalters der Provinz Asia. Zahlreiche öffentliche Bauten entstanden, die sowohl von der Stadt als auch von reichen Bürgern finanziert wurden. Auch im Zusammenhang mit der Entwicklung des Christentums ist Ephesus von Bedeutung. Unter anderem weilte der Apostel Paulus während seiner dritten Missionsreise, 50 nach Christus, in Ephesus. Einer außerbiblischen Legendenbildung nach soll sich Maria nach der Himmelfahrt Jesu mit dem Kreis der Frauen um Jesus mit dem Apostel Johannes in einem Haus in der Nähe von Ephesus, das heißt das Haus der Mutter Maria, niedergelassen haben und bis zu ihrer eigenen Himmelfahrt viele Menschen in Heilkunde und der Lehre des Christentums unterrichtet haben. Im Jahr 431 tagte in Ephesus das von Kaiser Theodosius II. Einberufene Dritte Ökonomische Konzil, auch Konzil von Ephesus genannt. Seit mehr als 100 Jahren graben hier österreichische Archäologen diese Stadt wieder aus. Einer von ihnen ist mein Gesprächspartner Dr. Martin Steskal. Er war im Kepler-Salon. Vielen Türkei-Reisenden sagt Ephesus etwas. Nicht allen, weil sie sich meistens nur an die Badestrände verirren und das Landesinnere mit der historischen Vergangenheit der Griechen, die hier auch gesiedelt haben an der Küste, in der Türkei weniger kennen. Ich habe jetzt bei mir den Herrn Dr. Steskal, der heute hier im Kepler-Salon einen Vortrag über Ephesus gehalten hat und der dort Projektleiter ist. Jetzt einmal ganz ein paar banale Fragen, Herr Doktor, damit wir das aufbereiten können, auch in den Köpfen unserer Hörerinnen und Hörer. Ephesus, soweit ich weiß, wird ja schon über 100 Jahre gegraben.
Ja, das Österreichische Archäologische Institut ist schon seit 1895 in Ephesus tätig. Die Grabung wurde auf Wunsch von Kaiser Franz Josef gegründet. Der wollte, dass wir schöne Statuen in das gerade neu errichtete Kunsthistorische Museum bringen, damit er da mit den anderen großen Nationen, den Briten, Franzosen und Deutschen, mithalten kann. Und aus dieser imperialen Tradition heraus hat sich dann ein Grabungsunternehmen entwickelt, das jetzt mittlerweile über 115 Jahre andauert.
Und das wird immer von Österreichern nach wie vor betreut?
Ja, die Österreicher haben die Grabungslizenz. Das Team selbst ist natürlich international. Das heißt, es schaut so aus, etwa 50% der Teilnehmer sind Österreicher. Und dann zieht man natürlich auch noch Experten von der ganzen Welt, von Amerika bis Australien.
Nachdem ich selbst nach langer Zeit endlich einmal vor 2 Jahren Ephesus leibhaftig gesehen habe, eine Frage zuerst. War dieses Ephesus total unter dem Erdreich begraben oder haben nur Teile herausgesehen? Weil jetzt ist es ja ausgegraben im wahrsten Sinn des Wortes.
Jein. Zunächst, es ist noch nicht ganz ausgegraben. Es sind noch weite Teile tatsächlich unter der Erde verborgen. Natürlich gibt es auch immer wieder Ruinen, die seit 2000 Jahren oberflächlich schon sichtbar waren. Ja. Der Großteil ist aber heute nach wie vor unter der Erde verborgen.
Welche Bedeutung hat denn eigentlich in der griechischen Geschichte Ephesus gehabt?
Ephesos war eine der fünf größten Städte der Antike, beherbergte zudem eines der sieben Weltwunder der Antike mit dem Artemis-Tempel. In römischer Zeit wurde Ephesos dann sogar die Hauptstadt der Provinz Asia. Und Ephesos ist natürlich von großer Bedeutung für das Frühchristentum. Es etabliert sich dort sehr früh eine christliche Gemeinde und es werden dort auch bedeutende Konzile abgehalten.
Ich habe vor kurzem im deutschen Fernsehen einen Bericht gesehen, berichtigen Sie mich, wenn ich falsch liege, dass man hier in einem aufgelassenen Brunnen das Skelett der Tochter von einer Tochter von Kleopatra gefunden hat.
Ja, es gibt gewisse Indizien dafür, dass das so gewesen ist. Es gibt allerdings da einen wissenschaftlichen Disput. Es gibt durchaus auch Meinungen, die diese Theorie anzweifeln. Das ist sehr oft so in der Archäologie. Aber wir müssen da einfach dranbleiben und schauen, was da noch rauskommt im Detail.
Und ihr forscht auch da danach?
Ja, es wird dort noch weiter gearbeitet. Es arbeitet dort ein Kollege von mir. Aber das ist eines der vielen Projekte, die in Ephesus aktuell laufen.
Mit was will man das festhalten, dass das wirklich die Tochter von der Kleopatra gewesen ist?
Es gibt da Untersuchungen von Anthropologen, die zunächst einmal versuchen wollen zu klären, was ist das überhaupt für ein Skelett? Ist es eine Frau? Ist es ein Mann? Ganz banal gesprochen, wie alt war die Person? Ist das eine Person, die vielleicht aus gehobenem Hause kommt? Das sieht man zum Beispiel am Ernährungszustand, am Gesundheitszustand eines Skelettes. Und dann in Verbindung mit anderen historischen Quellen, beispielsweise Inschriften und literarischen Quellen, versucht man dann, sich ein Bild zu formen. Vieles bleibt dann natürlich vage, aber es gibt gewisse Argumente, die dafür sprechen, allerdings auch Argumente, die dagegen sprechen.
Hat es eigentlich während des Zweiten Weltkrieges einmal einen Stillstand gegeben? Wurde dort nicht gegraben?
Ja, wir haben drei Unterbrechungen unserer Unternehmung, während der beiden Weltkriege selbstverständlich und auch jeweils kurz danach, weil einfach die wirtschaftliche Situation es nicht ermöglicht hat, da zu arbeiten. Und eine ganz kurze Unterbrechung 1909, 1910, da hat uns die Türkei die Grabungslizenz verweigert als Protest gegen die Annexion von Bosnien.
Naja, so sieht man, dass Geschichte immer wieder ihre Hintergründe hat, nicht? Dieses Abkommen, dass hier die Österreicher schon in der Kaiserzeit graben durften, hat es damals der Kaiser mit dem Sultan von damals gemacht?
Letztlich ja. Die Unterschriften selbst hat dann der damalige erste Direktor und Grabungsleiter von Ephesus, Otto Bendorf, geleistet. Ich habe aber auch im Vortrag die Urkunde gezeigt, die Kaiser Franz Josef, sozusagen die Gründungsurkunde, die das Österreichische Archäologische Institut ins Leben ruft. Das war wirklich ein Akt, den Kaiser Franz Josef gesetzt hat. Und er hat dann eben einen beauftragt, unseren ersten Direktor, den Otto Bendorf, der dann auch Verhandlungen mit den türkischen Behörden damals noch Sultanat geführt hat.
Und diese Ausgrabungen aus der Kaiserzeit, die ja damals dann nach Österreich verfrachtet wurden, sind die jetzt im Völkerkundemuseum oder sind die jetzt im Historischen Museum?
Die sind im Ephesos-Museum, das ist ein Teil des Kunsthistorischen Museums, heute in der Hofburg untergebracht.
Also das heißt, die Österreicher, wenn wir es jetzt ganz genau nehmen, haben damals auch schon etwas geraubert, so wie die Engländer, Franzosen und viele andere Großmächte.
Nicht? Da muss ich wiederum erst Jein sagen, wir sind in der glücklichen Lage, dass wir für alle Objekte, die sich in den österreichischen Museum befinden, aus den Grabungen aus Ephesus, tatsächlich Verträge haben. Der Großteil wurde geschenkt und ansonsten haben wir wirklich Verträge. Heute ist es natürlich unmöglich, Antiquitäten auszuführen, aber bis zum Ersten Weltkrieg war das üblich und da hat halt der Kaiser ein Geschenk vom Sultan bekommen, vice versa. Und diese Dinge sind bei uns zum Glück legal, andere Länder haben große Probleme.
Zum Unterschied von Napoleon in Ägypten.
Beispielsweise oder dem Pergamonaltar in Berlin, die Metopen vom Parthenon, die sich im Britischen Museum finden. Also viele Länder haben Probleme, wir sind da auf der sicheren Seite.
Jetzt abschließend noch eine Frage, mir ist es aufgefallen beim Besuch. Da gibt es ja schon eine überdachte Grabungsstätte. Warum hat man das überdacht? Nur wegen dem Regen, dass man das im trockenen Zustand erhält oder hat es noch andere Gründe auch?
Allen voran einmal wegen des Regens, selbstverständlich. Es ist das sogenannte Hanghaus, das über exzeptionell schöne Wandmalereien und Mosaiken verfügt und die mussten geschützt werden, nachdem man sie ausgegraben hat. Und da hat sich dieser Schutz bei ihm angeboten. Der bietet nicht nur Schutz gegen Regenwasser, auch gegen UV-Strahlung. Es gibt ein Belüftungssystem, das auch für einen permanenten Luftaustausch sorgt, dass es keinen Mikrobenbefall gibt und so weiter. Das ist eine sehr komplexe Konstruktion, die eben diesen einmaligen Befund schützt.
Das ist schon fast ein Museum, nicht?
Ja, genau. Das ist ein echtes Freiluftmuseum.
Wird das einmal der Öffentlichkeit auch zugänglich gemacht?
Das ist bereits seit einem Jahr der Öffentlichkeit zugänglich.
Aha, wie ich hier unten war, vor 2-3 Jahren war es noch nicht der Fall. Herr Doktor, schönen Dank für Ihren Besuch und übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer, können wir wieder darauf stolz sein, wieder ein Oberösterreicher in Wien.